Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diesen alten Text. Ich möchte danken, dass du durch diesen Text auch zu uns sprechen möchtest, etwas von dir deutlich machen. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte gebrauchst, dass du Brücken baust zu unseren eigenen Situationen und zu unseren eigenen Fragen. Und ich möchte dich bitten, dass du bei jedem so ankommst, wie du ankommen möchtest. Amen. Ja, wir kommen heute zur vorletzten Predigt in unserer Predigtserie über Abraham und Sarah. Seit einigen Wochen setzen wir uns mit diesem Ehepaar auseinander und versuchen zu verstehen, warum es sich bis heute lohnt, sich mit diesem Ehepaar zu beschäftigen. In den vergangenen Wochen ist deutlich geworden, dass die Bibel kein geschöntes Bild von Sarah und Abraham zeichnet, wie man es vielleicht erwarten würde und wie es manchmal trotz allem auch gezeichnet wird. Abraham und Sarah waren keine Glaubenshelden, die alles ständig richtig gemacht hätten und deshalb Gott erlebt haben, sondern im Gegenteil, die Bibel zeigt ein sehr realistisches, auch ein sehr ungeschöntes Bild. Abraham und Sarah haben Wünsche und Erwartungen, erleben Hoffnungen und Enttäuschungen, treffen dabei nicht selten sehr fragwürdige Entscheidungen, schaden sich selbst, schaden anderen. Aber es gibt auch diese Lichtmomente, wo sie mutige und gute Entscheidungen treffen. Also man könnte sagen, sie hatten ein durchwachsenes Leben wie du und ich. Und besonders interessant zu sehen ist dann natürlich, wie Gott sich in all diesen Situationen zu diesen beiden stellt, welche Rolle er zu ihnen einnimmt. Denn darin gibt es, denke ich, auch für uns einiges Interessantes und Wichtiges für unser eigenes Leben und für unseren eigenen Glauben an Gott. Nun, ihr habt den Text heute gehört. Wenn ihr nicht völlig gleichgültig hier sitzt, dann ist es wahrscheinlich ein Text, bei dem schon eine ganze Reihe von Fragen hochkommen. Also ich meine, was passiert da eigentlich? Da ist von Gericht die Rede, sogar von Vernichtung. Und man hat beim ersten Lesen den Eindruck, hier wird über Menschenschicksale verhandelt, wie über einen Sack Kartoffeln auf dem Marktplatz. Ein Text, den man jemandem, der eher skeptisch gegenüber dem Glauben ist, mal lieber nicht zur Lektüre empfehlen würde. Oder bei dem man vielleicht auch heute Morgen selbst denkt, oh Mann, eigentlich bräuchte ich eine einfache Ermutigung und nicht so einen seltsamen und schwierigen Text. Ist ein total komisches Bild von Gott und vom Glauben. So ist Gott doch gar nicht, oder? Nun, ich kann diese Gedanken gut nachvollziehen und ich mochte, was mir da so beim ersten Lesen entgegensprang, auch nicht so ganz. Vorbereitung war durchaus ein Ringen mit diesem alten Text und ich habe mich gefragt, geht es nicht einfacher? Philipp Jensi, funktioniert leider nicht. Kannst du mir in Songbeamer reingehen? Perfekt, danke dir. Philipp Jensi sagt, ich lerne, dass an Gott glauben mit Gott ringen bedeutet. Ich lerne, dass an Gott glauben mit Gott ringen bedeutet. Mir manchmal das Bild glauben bedeutet einfach zu schlucken und zu vertrauen. Doch die große Gefahr dabei ist, dass Glaube sehr an der Oberfläche bleibt. Wenn immer alles klar und einfach zu beantworten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irrelevant ist. Denn unser Leben ist nun mal sehr komplex. Und deshalb mag ich diesen Satz von Jensi, der betont, Glauben an Gott bedeutet Ringen mit Gott. Ich würde sogar hinzufügen, Glauben an Gott bedeutet existenzielles Ringen mit Gott. Es ist nicht nur ein Gedankenspiel über Fragen, die mich nicht wirklich tangieren, sondern es hat sehr viel mit meinem Leben und mit meiner Existenz hier zu tun. Mit meiner Sicht auf mich selbst, mit meiner Sicht auf andere und mit meiner Sicht auf das Leben insgesamt. Auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich anstrengend ist, sich mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen und dabei auch mit Gott zu ringen, glaube ich, dass es den christlichen Glauben ausmacht. Weil Glaube etwas Lebendiges ist. Es ist nichts, was anfängt und dann geht es so geradlinig weiter und läuft einfach so, wie es mal begonnen hat, sondern Glaube bedeutet, sich immer wieder neu mit Gott auseinanderzusetzen. Immer wieder das eigene Leben in seiner Gegenwart zu bedenken. Fragen zu stellen, Teilantworten zu bekommen, wieder Fragen zu stellen, offene Fragen auszuhalten, wieder Fragen stellen, wenig verstehen, wieder Fragen stellen und so weiter. Das ist quasi die Natur des Glaubens. Ringen mit Gott. Und das ist genau das, was Abraham hier auch macht. Aber der Reihe nach. Ich lade euch ein, euch auf diesen Bibeltext einzulassen, es Abraham gleich zu tun. Und die spannende Frage, die hier aufgeworfen wird, ist Gott wirklich gerecht? Ist Gott wirklich gerecht? Oder noch genauer gesagt, ist Gott wirklich gerecht? Wenn ja, wie? Und das ist natürlich eine sehr große Frage, die man nicht mal schnell mit einer Predigt beantworten könnte. Und diese eine Bibelstelle will es auch gar nicht endgültig beantworten, kann es auch nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Bibeltext nicht die Antworten für eine große philosophische Frage geben kann in all ihrer Ausführlichkeit und Komplexität. Aber es gibt hier einiges Interessantes über Gott zu entdecken. Und ich möchte mit euch zusammen den Text mit dieser Frage näher anschauen, wie ist Gott und inwiefern ist er gerecht? Und drei Überschriften, Abrahams Fragen und unsere Fragen, dann Gottes Antwort und drittens gnädige Gerechtigkeit. Abrahams Fragen und unsere Fragen. Unser Bibeltext beginnt interessanterweise mit einem Selbstgespräch von Gott. Was war davor passiert? Für alle, die letzte Woche nicht da waren, Abraham und Sarah hatten Besuch. Drei Männer waren gekommen und es stellte sich heraus, dass es kein gewöhnlicher Besuch war von irgendwelchen Nachbarn, sondern irgendwie ist einer dieser drei Männer Gott. Sieht man daran, wie diese drei Männer beschrieben werden und was sie sagen. Gott tritt also schon hier im ersten Teil der Bibel irgendwie in der Gestalt eines Menschen auf. Er kommt zu Besuch, um Sarah anzukündigen, dass sie in ihrem hohen Alter noch ein Kind bekommen soll. Nachdem diese unglaubliche Nachricht überbracht ist, brechen diese drei Männer wieder auf Richtung Sodom und Abraham begleitet sie noch ein Stück weit. Warum Richtung Sodom? Vers 20, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, es ist groß geworden. Nun, wenn wir heute Sodom hören, dann wird uns wahrscheinlich direkt das Wort Sodomie einfallen. Sodomie. Da kommt es auch tatsächlich her, von dieser Stadt Sodom. Jedoch wird Sodomie heute im modernen deutschen Sprachgebrauch hauptsächlich für sexuelle Handlungen mit Tieren gebraucht. In anderen Sprachen primär für Analverkehr. Also es wird für Praktiken im sexuellen Bereich verwendet. Auffällig in unserem Text ist jedoch, dass Sodom und auch die angrenzenden Städte nicht allein darüber definiert werden, sondern von dem, wie sie hier beschrieben werden, sind es Städte, wo es offensichtlich massive Unterdrückung von Unschuldigen gab, wo großes Ungerecht allgemein vorherrschte. Das Wort Klagegeschrei, was hier zweimal auftaucht, bezeichnet im Alten Testament den Hilferuf einer unschuldigen Person bei einer Gewalttat. Es beschreibt die Schreie von Unterdrückten, also von Menschen, die Opfer von Gewalt, von Tyrannei, von rechtlicher und sozialer Ungerechtigkeit waren. Und das stimmt dann auch mit dem überein, was der Prophet Hesekiel schreibt. In Hesekiel 16,49 steht, die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie und ihre Töchter, also die umliegenden Städte, überheblich waren und dass sie in Überfluss vor sich hin lebten, ohne den Elenden und Armen zu helfen. Das heißt, diese Schuld dieser Stadt bestand nicht nur im sexuellen Bereich, sondern da war ganz viel im Argen. Viel Egoismus und Ausbeutung und Gewalt gegen andere. Also da gab es kein konstruktives und florierendes Miteinander, wie Gott sich das vorstellt, sondern große Ungerechtigkeit. Und dieses Klagegeschrei der Unterdrückten, das kam jetzt eben Gott zu Ohren. Er hört es und er entscheidet hinzugehen, um die Sache zu überprüfen. Stimmt es wirklich? Entspricht das Tun wirklich diesem Klagegeschrei? Und das ist die erste spannende Beobachtung in Bezug auf Gottes Gerechtigkeit. Er hört das Schreien der Unterdrückten. Er nimmt es ernst. Er bleibt nicht einfach gleichgültig oder emotional distanziert, sondern er hört das Leid und er wird aktiv. Und dann beobachten wir, dass Gott genau hinschaut. Er handelt nicht nur aufgrund dessen, von dem, was er hört, sondern er überprüft, er recherchiert, er schaut, was tatsächlich passiert und was darauf eine angemessene Situation ist. Nun, ihr wisst es wahrscheinlich, wir können es vorwegnehmen, Sodom und die umliegenden Städte werden zerstört. Tatsächlich zerstört. Und die Geschichte des Alten Testaments ist eben, dass sie zerstört wurden, weil Gott Gericht übt. Und das ist jetzt natürlich eine Stelle und ein Konzept, nicht nur in dieser Geschichte, sondern an vielen Stellen im Alten Testament, ähnliche Passagen, wo viele Menschen sagen, das ist mein Problem. Das ist mein Problem mit diesem Buch des Alten Testaments. Oder noch etwas präziser formuliert, das ist mein Problem mit diesem Gott im Alten Testament. Ich glaube nicht an einen richtenden und urteilenden Gott, sondern ich glaube an einen barmherzigen Gott. Nicht einer, der richtet, sondern der barmherzig und gütig ist. Aber hier ist jetzt die Frage, was ist mit dem Klagegeschrei? Was ist mit dem Klagegeschrei der Leute, die unterdrückt wurden? Was machen wir dann damit? In anderen Worten, wenn man einen Gott hat, der niemals richtet und der niemals eingreift, dann hat man eigentlich auch keinen barmherzigen Gott. Wir sind heute schnell dabei zu sagen, ach, dieser Gott des Alten Testaments, der richtende Gott, kann ich nicht glauben, brauche ich nicht, ich glaube lieber, oder wenn überhaupt, an barmherzigen und liebevollen Gott. Aber so einfach funktioniert es nicht. Weil praktisch ist es eigentlich nicht denkbar. Wenn man einen barmherzigen Gott hat, der den Schrei der Unterdrückten zwar hört, aber niemals hilft, niemals durchgreift, niemals Recht spricht, dann ist Gott letzten Endes nicht barmherzig. Dann ist Gott letzten Endes nicht barmherzig. Wenigstens nicht für diese Leute. Ein Gott, der niemals für die Unterdrückten aktiv wird, kann nicht barmherzig sein. Denn er würde die Leute einfach in ihrem Dreck sitzen lassen. Wird einfach alles weiterlaufen lassen. Also man kann Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht einfach so gegeneinander ausspielen. Gottes Barmherzigkeit kann es nicht ohne Gottes gerechtes Eingreifen geben. Das wäre einfach zu simplizistisch. Und genau das ist eben auch der Gott, der hier in unserer Geschichte gezeigt wird. Ein Gott, der beides in sich vereint. Der zu diesen Städten geht als barmherziger Gott und als gerechter Gott. Beide Aspekte kommen zusammen. So, das Spannende ist jetzt, dass er Abraham in seine Gedanken und in seine Vorhaben mit hineinnimmt. Und daraus entwickelt sich jetzt dieses intensive Gespräch. Abraham fragt, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose gemeinsam vernichten? Das heißt, Abraham steht hier für die Unschuldigen in Sodom ein. Und es heißt hier, Abraham trat an ihn heran. Einige Kommentatoren weisen darauf hin, dass dieses Herantreten im Hebräischen auch in der Gerichtssprache verwendet wird. Ja, wenn jemand ein Plädoyer für jemand hält, kennt ihr wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Film. Der Richter sitzt vorne und dann kommt so der Kläger oder der Verteidiger nach vorne und äußert nochmal so seine Anliegen und kommt mit dem Richter in ein persönliches Gespräch. Abraham scheint überzeugt zu sein, dass es in Sodom Gerechte und Unschuldige gibt. Und deshalb appelliert er an Gottes Gerechtigkeit und will wissen, wie diese sich jetzt zeigt. Also, dass Gott gerecht ist, das stand für ihn außer Frage. Das stand für ihn nicht zur Diskussion. Es geht ihm hier nicht darum, Gerechtigkeit neu zu definieren oder einen schlechten Deal anzubieten oder eine Ausnahme auszuhandeln. Vielmehr zeigt das Gespräch zwischen den beiden, dass Abraham, ich würde mal sagen, ein Glaubensdilemma hatte. Es geht ihm hier offensichtlich auch nicht nur um Lot, seinen Neffen, der in Sodom wohnte. Er erwähnt ihn noch nicht mal. Es geht ihm auch nicht nur um die Rettung Sodoms, sondern die große Frage, die Abraham hier so drückend beschäftigt, wonach bestimmt sich Gottes Urteil über Sodom? Nach der Bosheit der vielen oder nach der Unschuld der wenigen? Könnte Gottes Gerechtigkeit oder könnte Gott Gerechtigkeit nicht so sehr schätzen, dass eine kleine Minderheit von Gerechten die Verschonung der ganzen Stadt bewirken könnte? Und damit fragt Abraham Folgendes, um das mal ein bisschen praktischer zu machen. ist unsere eigene Gutmenschlichkeit, unser eigenes kleines Maß an Selbstlosigkeit und Güte, was wir so als Menschen aufzubringen vermögen, wirklich alles, womit wir uns vor Gott und uns selbst rechtfertigen können? Was, wenn wir unser Leben mal irgendwo moralisch in den Sand gesetzt haben? In Klammern, wie wir das auch alle mehr oder minder tun. Ist es dann vorbei? Oder ist es möglich, dass die Tadellosigkeit und Treue anderer Menschen so groß sein könnte, dass sie auch mich bedecken und mich retten könnte? Dass ich im Bild gesprochen auch noch unter die Gerechtigkeit von jemand anderem mit runterschlupfen könnte. Ja, so wie ich mich mal schnell unter einen Regenschirm klemme, wenn ich keinen eigenen dabei habe. Abraham sagt, du bist ein gerechter Gott, das steht außer Frage. Aber was ich wissen möchte ist, könnte die Gerechtigkeit der wenigen die vielen Ungerechten retten? Ist im Prinzip die Frage, gilt immer nur das individualistische Leistungsprinzip, nach dem unsere modernen westlichen Gesellschaften funktionieren und mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben. Oder gibt es da noch irgendein anderes Prinzip, was darüber bestimmt, wer ich bin und was ich wert bin? Gibt es im Leben wirklich nur dieses eine Prinzip, wonach ich, Stefan, oder du bewertet wird? Sind meine Leistungen, das, was ich kann, das, was ich tue, das, was in meinem Lebenslauf steht, also das, was ich positiv geleistet habe oder auch das, was ich verbockt habe, ist es wirklich das Einzige, was darüber bestimmt, wer ich bin und wie ich mich selbst fühlen kann? Oder gibt es da nicht vielleicht doch so ein Wir-sind-Papst-Prinzip? Keine Ahnung, ob ihr euch noch daran erinnert, als Ratzinger 2005 Papst geworden ist, stand am nächsten Tag in der Bild-Zeitung als große Überschrift Wir sind Papst. Riesenüberschrift, gab es viele Artikel dazu. Oder vielleicht erinnert ihr euch an 1990, 2014, als wir im Fußball Weltmeister wurden. Dann sagen wir mit aller Überzeugung, man kann es überall lesen, wir sind Weltmeister. Warum wir? Wir standen ja überhaupt nicht auf dem Platz. Wir haben auch nicht selbst das ganze Leben auf Sex verzichtet, um eines Tages Papst zu werden. Nein, wir sagen das, weil wir uns mit dem assoziieren, was da passiert. Wir nehmen das als unser eigenes an. Wir beziehen uns auf etwas, was andere geleistet haben. Und könnte sowas, könnte dieses Wir-sind-Papst-Prinzip oder dieses Wir-sind-Weltmeister-Prinzip, könnte das auch für unser ganzes Leben gelten? Für unsere Stellung vor Gott und auch vor uns selbst und vor unserer Umgebung. Könnte das gelten? Ist das gnadenlose Leistungsprinzip alles, was uns definiert? Oder könnte es möglich sein, dass mein unvollkommenes, manchmal auch zerbrochenes Leben mit all den Ups und Downs, die ich eben habe, gut gemacht wird, heil gemacht wird durch das gute Leben anderer Leute oder eines anderen Menschen? Das ist die Frage, die Abraham bewegt. Wie funktioniert Gottes Gerechtigkeit? Und Abraham stellt sie hier nicht als Forderung an Gott, diese Frage, sondern als demütige Frage. Man sieht förmlich, wie bei ihm innerlich diese zwei Seiten kämpfen. Einmal diese Ehrfurcht vor Gott und dann diese so wichtige Frage, die ihn die ganze Zeit beschäftigt. Wie ist es eigentlich mit Gottes Gerechtigkeit? Interessanterweise wird auch noch an anderer Stelle im Alten Testament ein ähnliches Dilemma ausgedrückt, und zwar durch den Propheten Jeremia. Er schreibt, Herr, du bist gerecht, wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Aber ich muss dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. Und vielleicht ist es auch eine unserer Fragen von denjenigen von uns, die wir an Gott glauben. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist, in der Lage ist zu tun, was er möchte. Aber inwiefern ist er gerecht? Gott, wie ist es mit deiner Gerechtigkeit? Oder generell für alle, ob wir nun an Gott glauben oder nicht, wie kann ich an Gott glauben, dessen Gerechtigkeitssinn ich nicht vollumfänglich verstehe? Wie kann ich so einem Gott mein Leben anvertrauen? Nun, Gott scheut sich nicht, dass wir Zweifel und Fragen an seine Gerechtigkeit haben. Lässt sich immer wieder in der Bibel beobachten, auch hier in unserem Text. Und damit kommen wir zur zweiten Überschrift, Gottes Antwort. Schauen wir uns an, wie Gott reagiert und wie er auf Abrahams Fragen eingeht. Das erste Bemerkenswerte ist, dass Gott es ist, der die Initiative ergreift und dieses Gespräch überhaupt erst ermöglicht. Ich hatte schon erwähnt, bevor es zu diesem Gespräch zwischen Abraham und Gott kommt, lesen wir von diesem Selbstgespräch Gottes. Und in diesem Selbstgespräch wägt Gott ab, ob er Abraham von seinem Vorhaben mit Sodom erzählen soll. Ob er ihm davon erzählen soll oder nicht. Soll ich es ihm verheimlichen? Das Ergebnis ist, nee, ich will es nicht verheimlichen. Ich will ihm meine Gedanken mitteilen. Warum tut er das? Wem erzählt man seine Gedanken und seine Pläne? Ihr wisst es, nicht jedem. Sondern man erzählt es den Menschen, denen man vertraut, mit denen man sich irgendwie verbunden fühlt oder mit denen man enger verbunden sein möchte. Einblick in das eigene Herz zu gewähren, ist schlussendlich ein Wesensmerkmal echter Freundschaft. Und hier in unserem Text wird klar, dass Gott es ist, der Abraham in dieses enge Vertrauensverhältnis einlädt. Gott sagt, ich habe ihn ausgewählt. Ja, Gott erinnert sich an seine Berufung, dass er sich Abraham zum Freund, zum Vertrauten gemacht hat. Und das ist übrigens der Titel, den Abraham dreimal in der Bibel bekommt. Er wird dreimal als Freund Gottes genannt. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, okay, schön für Abraham, dass Gott so eng mit ihm verbunden sein möchte. Aber was hat das jetzt mit mir und meinen Fragen zu tun? Nun, im Neuen Testament nennt Jesus seine Jünger, also die, die mit ihm unterwegs waren, auch Freunde. Und damit macht er deutlich, dass diese vertraute Beziehung das ist, was ihm wirklich am Herzen liegt. Das heißt, auch wir, du und ich, sind eingeladen, Gottes Freunde zu sein. Wir sind berufen in dieses persönliche, vertraute Verhältnis mit dem allmächtigen Gott. Und kann uns das nicht schon mal Mut machen, mit unseren Fragen tatsächlich zu ihm zu kommen, wenn er uns als Freund bezeichnet? Diese Einladung zu nutzen und immer wieder dieses Gespräch mit ihm zu suchen, immer wieder einzusteigen, auch zu hören, was ihn bewegt. Fragt sich vielleicht einer, aber wie? Wir haben ja jetzt nicht diese spezielle Situation, dass Gott als menschlicher Besuch kommt. Wünschen wir uns vielleicht manchmal, so von Angesicht zu Angesicht reden können. Aber ich glaube, dafür haben wir andere Tools. Wir haben biblische Texte, die uns helfen können, Gott Stück für Stück zu erkennen und die uns auch ermutigen, Gott so mit unseren eigenen persönlichen Worten anzusprechen. Wir haben das Gebet, die Meditation, die Gemeinschaft mit anderen. Wir haben die Lieder, die uns helfen, bei Gott anzudocken. All das sind bewährte Tools, um dieses persönliche und dieses vertraute Verhältnis mit dem allmächtigen Gott zu leben. Wie Abraham dürfen wir mit unseren Fragen, mit dem, was uns beschäftigt, zu ihm kommen. Weil das ist genau das, was Freunde tun, miteinander tun. Sie trauen sich, ehrliche Fragen zu stellen und sie geben etwas von sich preis. Davon lebt Freundschaft. Und dazu lädt Gott Abraham hier an dieser Stelle ein. Und er lädt auch uns ein, das immer wieder zu tun. Auch mit anderen gemeinsam zu tun. Das ist ein Grund, warum wir Kleingruppen hier in der Gemeinde haben. Das ist eine große Chance, gemeinsam zu fragen, gemeinsam zu suchen. Das ist manchmal auch auszuhalten, dass wir gemeinsam noch nicht viel verstanden haben. Also das ist das Erste, was wir beobachten können. Gott will, dass Abraham seine Gerechtigkeit und sein Handeln versteht, weil er ihn eben als Freund ansieht. Und deshalb bleibt er auch noch für einen Moment allein stehen bei Abraham, als die anderen zwei schon weiter marschiert sind. Er will ganz bewusst diese intime Zeit mit Abraham haben. Und dann nennt Gott da in diesem Selbstgespräch noch einen zweiten Grund. Er hat Abraham dazu ausgewählt, seinen Nachkommen zu lehren, was Gottes Gerechtigkeit ist. Und wenn wir das so sehen, dann wird umso deutlicher, dass das Gespräch zwischen Gott und Abraham kein Handel um das Schicksal von Sodom ist. Das wäre zu oberflächlich gedacht, sondern Gott will, dass Abraham ihn versteht. Und wenn wir uns jetzt den Gesprächsverlauf anschauen, dann scheint es wirklich nicht ein Gespräch eben über diese Menschenleben zu sein, wo Gott immer so von Moment zu Moment entscheidet, wie es ausgehen wird und sich quasi von Abraham irgendwie überreden lässt. Sondern es ist eher ein Zulassen von Abrahams vorsichtigem Herausfinden, wie gnädig Gott eigentlich wirklich ist. Abraham tastet sich langsam in seiner demütigen Haltung an die Antwort heran. Und der deutsche Alttestamentler Gerhard von Rath beschreibt diesen Prozess folgendermaßen. Die Frage, die Abraham stellt, ist, was kann darüber entscheiden, wie Gott die menschliche Gemeinschaft behandelt? Könnte Gott, fragt Abraham, Gerechtigkeit nicht so sehr schätzen, dass eine kleine Minderheit von Gerechten die Verschonung der ganzen Stadt bewirken könnte? Dabei ist Abraham tief verunsichert, denn er weiß, was moderne Menschen nicht wissen. Nämlich, dass wir, die wir Staub und Asche sind, kein Recht haben, solches zu fordern. Aber es ist wunderbar zu beobachten, wie Jahwes gnädige Gerechtigkeit Abraham immer bewusster wird und im Laufe des Dialoges seinen Mut anwachsen lässt, bis er schließlich zu der erstaunlichen Erkenntnis gelangt, dass sogar eine sehr kleine Zahl gerechter Menschen einem gerechten Gott so gefällig sein kann, dass sie Gericht aufhalten. So viel größer ist Gottes Wille zu retten, als Gottes Wille zu strafen. So viel größer ist Gottes Wille zu retten, als Gottes Wille zu strafen. Das ist der Höhepunkt in diesem Gespräch. Als Abraham erkennt, wie tragfähig Gottes gnädige Gerechtigkeit eigentlich ist. 50, 45, 40, 30, selbst 20 und 10 Gerechte reichen aus, dass Gott der ganzen Stadt verzeiht. Abraham wird klar, dass Gott tatsächlich, wie er es gehofft hatte, gnädig ist. Dass seine Gerechtigkeit eine gnädige ist, so ist Gott. So groß und so viel tiefer ist Gottes Wunsch zu retten, als zu strafen. Vielleicht denkst du jetzt, aber Sodom wird doch zerstört. Wie passt das? Wir haben doch gerade herausgestellt, wie gnädig Gottes Gerechtigkeit ist und doch wird Sodom zerstört. Ich will euch einladen, folgende Perspektive zu bedenken. Kann nicht gerade das die Botschaft des Gesprächs sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, dass es umso mehr zeigt, dass es wirklich ein gerechtes Urteil sein muss? Wenn Gottes Wille wirklich so viel stärker ist, zu retten als zu strafen, dann waren wohl wirklich keine Gerechte in dieser Stadt übrig. Ob es hätte so kommen müssen, ist eine andere Frage, die der Text nicht beantwortet. Was aber interessant ist, dass Gott noch Lot und seine Familie aus dieser Stadt rausholt. Und Lot und seine Familie waren keine Gerechte. Auch da zeigt sich Gottes Wille zu retten. Warum er diese Familie und Lot gerettet hat, keine Ahnung. Der Text löst hier nicht alle Fragen. Man darf ihn, wie gesagt, nicht wie eine philosophische Abhandlung verstehen, die die Frage nach Gottes Gerechtigkeit vollständig lösen will. Aber dieser Text hilft uns vielleicht, ein bisschen mehr einen Eindruck von seiner Gerechtigkeit zu bekommen und uns auf diesen Gott einzulassen. Und dazu noch eine letzte Überschrift, gnädige Gerechtigkeit. Am Ende hat man den Eindruck, dass das Gespräch ziemlich abrupt endet. Denn bei 10 hört Abraham auf, weiter zu fragen. Die Zahl wird immer kleiner, die Spannung immer größer und plötzlich bricht die Geschichte bei 10 ab. Ist irgendwie unvollendet, wie so ein Lied ohne Schlusston. Wir warten doch eigentlich darauf, dass Abraham sagt, Herr, noch ein letztes Mal. Ja, unglaublich, dass du wegen 50, wegen 30, wegen 10 diese Stadt retten willst. Aber was wäre, wenn es nur einen gäbe? Was wäre, wenn es nur einen gäbe? Was wäre, wenn du die Masse der Ungerechten retten würdest wegen einem Gerechten? Für einen, der unschuldig ist, könnte ein Gerechter genug sein, um die ganze Gemeinschaft zu retten. Das wäre doch der passende Abschluss, nicht wahr? Aber es kommt in dieser Geschichte nicht dazu. Warum? Es wird uns nicht gesagt, aber ich habe zwei Gedanken dazu, die ich bedenkenswert finde. Dass Abraham hier darauf verzichtet, noch weiter runterzugehen, muss nicht bedeuten, dass das Gespräch mit einer offenen Frage endet. Man kann darin auch sehen, dass für Abraham seine Frage beantwortet war. Er hat verstanden, wie gnädig Gottes Gerechtigkeit ist und deswegen hielt er es nicht für nötig, nochmal weiter zu fragen. Aber wie sieht es mit unseren Fragen aus? Sind die beantwortet? Ist Gott gerecht? Wenn ja, wie? Oder persönlicher gefragt, bedeutet das für mich Gutes? Kann ich so einem Gott vertrauen? Es gibt noch einen zweiten ergänzenden Gedanken dazu, nämlich, dass der Spannungsbogen später noch einmal aufgenommen wird. Viele Jahre später kommt tatsächlich der eine Gerechte, der die Schuld der vielen bedeckt. Nämlich Jesus Christus, der Heilung, Rettung und Vergebung bringt. Wie es der Prophet Jesaja bereits Jahrhunderte vorher voraussagt. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Und im Neuen Testament schreibt Paulus in seinem Brief an die Christen in Rom, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Die Menschheit als Ganzes ist gescheitert. Sie spiegelt Gottes gnädige Gerechtigkeit nicht wider. So wie in Sodom keiner übrig war, der wirklich gerecht war, so ist auch keiner von uns vollkommen gerecht. Keiner von uns hat oder ist dieser rettende Regenschirm, um das Bild nochmal aufzugreifen. Wir alle sind auf Gottes Gerechtigkeit angewiesen. Auf die gnädige Gerechtigkeit, die uns nicht danach beurteilt, was wir vorweisen können, denn da ist keiner, der vor Gott standhalten könnte. Wir brauchen Gottes gnädige Gerechtigkeit, seine bereitwillige Gnade. Und die hat er uns in Christus geschenkt. Abraham hat damals verstanden, dass Gottes Gerechtigkeit gnädig ist. Und was sich dann wie ein roter Faden durch das Alte Testament zieht, dass Gott immer wieder seine Gnade schenkt, das hat er in Jesus Christus zum Höhepunkt gebracht. Jesus, der eine Gerechte, der für uns gestorben ist. Wir erinnern uns regelmäßig im Abendmahl daran. Für unsere Ungerechtigkeit. Als Jesus am Kreuz stirbt, sagt der römische Hauptmann, wahrlich, dieser Mensch war ein Gerechter. Es war ein säkularer Mensch, der das Leben von Jesus beobachtet hat. Doch Jesus Christus war nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, sondern der gerechte Gott in unserer Mitte. Gott selbst wird zum einzigen Gerechten in unserer Stadt, in unserer Welt. Johannes schreibt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott selbst wird zur Garantie, dass wir seiner gnädigen Gerechtigkeit wirklich vertrauen können. Und in Jesus Christus sehen wir unmissverständlich, dass sein Wille zu retten so viel größer ist, als diese Welt zu vernichten. Er liebt es, gnädig zu sein. Und Gnade bedeutet nichts anderes, als dass er, der Allmächtige und Vollkommene, uns wirklich liebt. Und diese Liebe beweist er am Kreuz, wo Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zusammenkommen. Jesus Christus wird mit seinem Tod im Bild gesprochen Papst und Weltmeister. Und er lädt uns ein, dass wir uns auf ihn beziehen. Und kann das nicht das Ende unserer Selbstzweifel sein, mit denen wir uns im Leben so oft abmühen? Kann es nicht das Ende unseres schlechten Gewissens sein, das uns manchmal niederdrückt, manchmal sogar Jahre, manchmal sogar ein Leben lang? Jesus Christus ist jedenfalls der Typ mit dem Schirm. Der Typ mit dem Schirm, zu dem ich mich jederzeit runterklemmen darf. Wenn die Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle kommen, wenn auch Anfragen von außen an meine Persönlichkeit kommen. Jesus ist das Ende oder zumindest ein starker Faustschlag gegen dieses individualistische Leistungsprinzip, nach dem wir alle leben und nach dem wir tagtäglich funktionieren müssen. Jesus ist das Ende dieses inneren Reflexes, wo ich mich ständig frage, habe ich wirklich genug gemacht? Habe ich wirklich genug gearbeitet? Bin ich wirklich weit genug gekommen mit meinen 35, 45 oder 65 Jahren? Habe ich genug Sachen, die mich als interessant, als etabliert, als cool, als gutgläubig ausweisen? Jesus ist das Ende dieses ständigen Fragens, habe ich genug vorzuweisen, um mich gut zu fühlen? Denn die Antwort ist ganz einfach nein. Nein, ich habe niemals genug vorzuweisen. Nicht vor ihm, nicht vor anderen, das spüren wir tagtäglich. Und auch nicht vor uns selbst, vielleicht kennt ihr das auch, diese endlose Rast, alles zu tun, um sich gut zu fühlen. Aber Christus hat genug vorzuweisen. Und er ist der Vollkommene, der bei Gott steht und mich einlädt, mich auf ihn zu beziehen. Und hat es nicht das Potenzial, mir eine unglaubliche Ruhe zu geben, trotz des Durchgeschütteltwerdens in unserer performanceorientierten Umgebung? Für mich jedenfalls liegt darin ganz viel Kraft und Ermutigung, doch immer wieder Schritte zu wagen, auch mein Bestes zu geben und mich für gnädige Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. Ich komme zum Schluss. Die Bibel lässt viel Raum für Fragen, was mit den Ungerechten passiert. Wir dürfen Gott weiter fragen, wie wir seine Gerechtigkeit verstehen sollen. Mit diesem Bibeltext sind, wie gesagt, nicht alle persönlichen Fragen wahrscheinlich beantwortet. Aber vielleicht hilft uns der Text, uns wieder neu auf Gott mit seiner gnädigen Gerechtigkeit einzulassen. Und vielleicht könnte es sogar sein, dass Gottes Gerechtigkeit gnädiger und deutlich geduldiger ist mit uns und dieser Welt, als wir es oft selbst aushalten können. Vielleicht könnte es sogar sein, dass Gottes Gerechtigkeit gnädiger und geduldiger mit uns und dieser Welt ist, als wir es oft selbst aushalten können. Ich denke, wir brauchen ein neues Bewusstsein, wie sehr wir selbst Gottes Gnade brauchen. In der Beziehung zu ihm, in der Beziehung zu anderen und in der Beziehung zu uns selbst. Nur Gottes gnädige Gerechtigkeit kann unser stolzes und hartes, unser verzweifeltes und unser unruhiges Herz zur Ruhe bringen. Amen.